Guten Morgen, auch von meiner Seite. Mein Name ist Christian Rauschning, ich bin Pastor hier. Und wir dürfen in eine neue Predigtserie zusammen starten. Nachdem wir unser Jahr hier traditionell in Schorndorf mit dem Kanzeltausch der Allianz Gebetswoche anfängt und letzte Woche mit dem gemeinsamen Gottesdienst in der Stadtkirche, können wir jetzt zusammen hier in unsere Predigtserie starten. Und wir bleiben beim Thema, wir bleiben beim Gebet. Thomas hat ja schon kurz von der Teamnight erzählt und ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir in der aktuellen Situation, in der wir sind, es mehr als sonst brauchen, dass wir in dieser Herzensbeziehung zu Gott bleiben. Es gibt so viel laute Stimmen um uns rum, so viel Krise, so viel Themen, die uns beschäftigen, was unsere Seele eigentlich nur Druck gibt, dass wir diese Phasen, wo wir zur Ruhe kommen bei Gott, wo wir auch unsere Sorgen, unsere Nöte bei Gott abladen, unsere Seele leichter wird und ruhiger wird, dass wir diese Phasen ganz besonders und ganz bewusst angehen müssen. Und wir haben die Predigtserie überschrieben mit einem Vers aus Lukas 11, Vers 1, wo ein Jünger zu Jesus kommt und sagt, Herr, lehr uns beten. Bring uns bei, wie man betet. Und ich glaube, als kurzer Kontext im Vorfeld, das waren alles Jünger eines Rabbis, die mit Rabbi Jesus unterwegs waren. Das waren keine Ungebildeten, keine Heiden in dem Sinne, die von Gott nichts wussten. Die haben alle ihre Schule durchlaufen, die wussten um die Tora, die kannten, die meisten von denen werden wahrscheinlich 1. bis 5. Mose auswendig gekannt haben in großen Zügen. Das waren Menschen, die haben mit Gott Verbindung und die sind mit Gott zusammen unterwegs gewesen. Und so jemand sagt, Herr, lehre uns beten. Das sollte für uns vielleicht so ein kleiner Hinweis sein, dass auch wir, die wir vielleicht schon lang mit Jesus unterwegs sind, vielleicht christlich aufgewachsen sind, die wir alle das Vaterunser auswendig können oder Großteil von uns wahrscheinlich, dass wir auch genauso zu Jesus kommen können und sagen, Herr, lehre du uns beten. Und mein Wunsch wäre, dass wir uns als Gemeinde auf den Weg machen und sagen, Herr, lehr uns beten. Nicht, dass wir es nicht schon könnten, aber ich glaube, es gibt da immer noch ein Mehr, ein Tiefer, ein mehr Verbundensein mit dem Herzen Gottes, noch mehr seinen Willen erkennen, seinen Willen ausbeten. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen, die Predigtserie wird sich bis zum 8. März ziehen. Von 8. bis 10. März haben wir Fasten- und Gebetstage miteinander geplant. Bis dahin wollen wir uns um dieses Thema Gebet drehen und wollen an verschiedene Aspekte uns anschauen, was Jesus dazu sagt, was die Bibel dazu sagt und was wir lernen können, um daraus Stärke und Kraft für unseren Alltag zu finden. Wie gesagt, unsere Seele braucht diese Momente, wo sie ruhig wird. Und Gebet ist so ein Moment, wo wir ruhig werden, wo unser Wille, unsere Sorgen und Nöte kleiner werden und Gottes Wille, seine Kraft, seine Verheißungen in uns Kraft aufnehmen. Wir lesen zusammen diese erste Stelle mal. Es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Aus diesem ersten Vers können wir zwei Dinge rauslesen. Das eine ist vielleicht so ein leichter Neid auf die Johannesjünger. Von Johannes wird gesagt, dass er der Prophet war, der Jesus angekündigt hat und der die Menschen in ein Bußgebet reingeführt hat, zu sagen, hey, wie können wir unsere Schuld bekennen? Und es scheint so, dass es Elemente auch aus dem Vaterunser gibt, die schon die Johannesjünger gebetet haben. Das ist ein bisschen theologische Spitzfindigkeit, da gibt's die einen Stimmen, die so sagen, die anderen so. Aber wahrscheinlich sind Stellen wie diese Schuldvergebung im Vaterunser schon Stellen, die auch diese Johannesjünger gebetet haben. Und der Jünger von Jesus kommt jetzt und sagt, hey, Johannes hat seinen Jüngern gelehrt, wie sie beten sollen. Herr, lehr du uns auch beten. Und was war der Auslöser? Dass sie was gesehen haben an Jesus, was bei ihm ganz normal war, dass er sich oft morgens zurückgezogen hat, dass er oft irgendwie in die Stille gegangen ist, dass er oft weggegangen ist von den anderen Jüngern und von diesen Gebetszeiten zurückkam. Und anscheinend war das so attraktiv für die Jünger, dass sie gesagt haben, das wollen wir auch. Das will ich auch haben. Ich möchte auch, wie Jesus, diese enge Verbindung zum Vater haben. Und vielleicht ein erster Gedanke für uns, so merkt man dir im Alltag an, dass du ein Beter bist? Dass wenn du morgens aus deiner stillen Zeit kommst, dass du verändert zurückkommst aus dieser Begegnung mit Gott? Dass du anders bist als Menschen, die das Gebet und dieses Reden mit Gott nicht haben? Und ein zweiter Hinweis gibt uns dieses kleine Wort Ort. Dass Jesus an einem Ort war. In Matthäus 6 gibt er uns noch mehr Hinweise und sagt, hey, wenn ihr betet, dann macht das nicht öffentlich und stellt euch nicht hin und schwingt große Worte, sondern sucht euch ein stilles Kämmerlein, wie der Luther es übersetzt. Sucht euch einen Ort, wo es intim wird, wo es nur um dich und Gott geht. Ich glaube, große Gebetszeiten, Gottesdienste haben ihre Form und haben ihre Punkte, aber wo ist diese Intimität mit Gott, die du mit ihm pflegst, wo du von deiner tiefsten Nöten erzählst, wo du deine Seele ausbreitest und sagst, guck mal, das tut mich gerade umtreiben. Ich glaube, dass diese Jünger alle Gebete auswendig kannten, die es so im Judentum gab. Ob das das Schma Israel war oder verschiedene Gebete, die rund um die Sabbatfeier gesprochen waren, die Jünger kannten diese alle. Aber was sie attraktiv fanden bei Jesus und was sie beigebracht kriegen wollten, war diese Herzensbeziehung. Dieses mit Jesus zusammen, alleine, ohne Formen, ohne Rituale. Und das Spannende ist, das, was uns Jesus nachher dann erzählt, wo er sagt, hey, dann betet so, dass wir es dann in eine feste Form gepackt haben und ritualisiert und Vaterunser draus gemacht haben. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Vers 2 bis 4. Hier kommt das, was wir in der Langversion bei Matthäus kennen, von der Bergpredigt, wird hier etwas kürzer uns zusammengefasst. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns unser täglich Brot, Tag für Tag, und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jeden, der an uns schuldig wird, und führe uns nicht in Versuchung. Ihr merkt schon, der Lukas hat ein paar Dinge weggelassen, die der Matthäus noch etwas länger berichtet. Aber er gibt ihnen auch nicht was vor, wo er sagt, hey, das soll jetzt euer ritualisiertes Gebet werden, sondern er sagt, hey, das sind die Themen, die wichtig sind, wenn du mit Gott in diese Beziehung kommst. Am Anfang steht dieses Vater, diese vertrauensvolle Ansprache, Abba, wie Jesus an anderen Stellen sagt, dieses Papa, dieses ganz Intime, so, das ist mein Vater im Himmel. Zu dem gehe ich, wenn es mir schlecht geht. Das ist der Stil, die unser Gebet geprägt haben soll. Diese vertrauensvolle Hinwendung an den guten und gütigen Vater. Darum geht's. Nicht um irgendwie, dass wir da ein Ritual draus machen, sondern dass wir ihm, ja, dass wir Beziehungsarbeit mit Jesus betreiben. Zu sagen, hey, ich möchte meine Beziehung am Laufen halten mit dir. Ich möchte von dir hören. Ich möchte von dir Kraft bekommen. Und dann kommen die ersten zwei Verse. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Meine Teenies zu Hause würden sagen, Gott auf die Eins. Und erst dann kommen die ganzen Nöte. Als erstes Mal geht's um Gott. Und das ist wichtig, wenn wir beten, dass nicht meine Sorgen und meine Nöte die erste Stelle haben, sondern erstmal rückt Gott unser Gottesbild zurecht, sagt, hey, guck mal, so ist es doch. Nicht deine Nöte dominieren dein Leben, sondern ich und meine Größe. Es ist mein Reich, es bin ich, der alles im Griff hat. Und das fängt schon an, was zu verschieben in uns. Es geht nicht darum zu sagen, oh, alles wird schlimmer und alles ist so übel und ich kann auch nicht mehr und alles ist nicht mehr da. Wir dürfen unser Herz ausschütten bei ihm. Aber was er uns beibringt, ist zu sagen, hey, rück erst mal wieder dein Gottesbild zurecht. Da, wo die Nöte und die Sorgen in dir so groß werden durften und so viel Raum eingenommen haben. Das Erste, wenn du betest, rück's wieder zurecht, weil es stimmt nicht. Gott ist größer, Gott ist mächtiger, sein Reich bricht in uns an. Sein Reich dominiert unser Leben. Wir sagen damit verschiedene Sachen, mit dieser ersten Aussage über Gott. Wir sagen, dass Gott größer ist auch als unser persönlicher Wille. Es geht nicht um unseren Wille und dass unser Wille durchgesetzt wird im Gebet, sondern es geht darum, dein ist das Reich. Dein Name soll verherrlicht werden. Es geht nicht um mich und was ich mir wünsche, sondern ich sage, Gott, du bist größer als das. Und ich sage damit auch, Gott, du bist nicht mein Erfüllungsgehilfe im Gebet. Du bist nicht derjenige, der jetzt das umsetzen muss, was ich gerne hätte, was passiert, sondern ich sage, nee, ich vertraue mich dir an, Vater. Ich gebe mich jetzt in deine Hand. Wenn es einer besser weiß als ich, dann bist du das. Und du weißt es besser. Du hast einen besseren Plan, als ich mir jemals erdenken kann. Dein Wille soll jetzt geschehen in meinem Leben. Das rückt unser Gottesbild, unser Weltbild zurecht. Das rückt zurecht, was manchmal so in unserem Alltag sich ja falsch zurechtrücken könnte über Gott. Dass wir denken, er müsste doch und er sollte mal und er muss doch hier und warum greift er hier nicht ein? Wenn wir das Gebet ernst nehmen, das Jesus uns hier beibringt, da geht's drum, nee, Gott, du bist größer. Du bist größer auch als unsere Probleme und Nöte. Unser Vertrauen liegt auf dir, dass du handelst. Ein zweites Thema, das uns Gott mitgibt in diesem Gebet, ist unsere tägliche Versorgung. Und wir lesen noch mal kurz rein, das ist dann Vers 3. Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag. Tägliche Versorgung, und zwar immer so viel, dass es gerade langt. Das scheint so ein göttliches Ding zu sein. Erinnert euch an die Wüste mit Mose. Es gab immer genug für einen Tag, aber nur so. Ich weiß nicht warum. Also wir als Deutsche, als brave Bausparer, wir hätten ja gern irgendwie ein gefülltes Konto und dass Gott auch mal ein bisschen anschafft und wir auch wissen, wir sind jetzt die nächsten Tage auch unabhängig, weil wir haben da was oder am besten noch die nächsten 30 Jahre unabhängig oder für immer. Aber Gott scheint ein anderes Prinzip zu leben. Gott sagt Tag für Tag. Ich glaube, dass das ein Hinweis ist darauf, dass wir uns nie aus dieser Abhängigkeit zu Gott herausbegeben dürfen. Dass es ein Hinweis darauf ist, dass er sagt, hey, es geht nicht darum, dass du so viel hast, dass du dich von mir abwenden kannst und dass du für immer frei bist und dir nichts mehr passieren kann. Wir wären so gern abgesichert, aber Gott sagt uns, hey, das gibt dir überhaupt gar keine Sicherheit. Sicherheit gibt es, wenn du vertraust, dass Gott dich täglich versorgt. Das gibt dir Sicherheit im Leben. Das gibt dir auch dieses Gefühl, ich weiß, jeden Morgen schenkt er mir neu seine Gnade, schenkt er mir neu seine Versorgung. Egal wie viel auf meinem Konto ist, egal wie viel Versicherungen ich habe und was alles in meinem Leben abgesichert ist, es geht nur darum, dieses Vertrauen zu Gott immer wieder neu aufzubauen und zu sagen, er ist da. Er tut jeden Tag wieder neu mit seiner Güte mein Leben anrühren und gibt mir die Sicherheit, dass ich bei ihm in guten Händen bin, dass er mich versorgen will. Und darum sollen wir bitten. Nicht um dieses Überfüllte und er gibt uns alles, sondern wir dürfen bitten um dieses täglich Dasein, um dieses täglich Versorgtsein. Wir leben in einer Welt, wo wir selten um unser Brot bitten müssen. Also ich glaube, die wenigsten hier im Raum haben so wenig auf dem Konto, dass sie täglich nicht wissen, ob sie Geld für Essen haben. Aber wir haben andere Themen in unserer Welt. Wir haben eine Seele, die täglich wieder neue Gottes Gegenwart braucht. Wir brauchen göttliche Versorgung, was unsere innere Sicherheit angeht. Dieses Gehaltenwerden von ihm. Wir brauchen es so dringend, dass wir immer wieder Zuspruch Gottes haben. Hey, vertrau mir. Egal, wie es um dich rum kriselt, ich bin auch heute Morgen wieder bei dir. Ich trage dich auch heute durch. Egal, was du in den Nachrichten gelesen hast, egal, wie viel Druck du gerade im Geschäft hast, jetzt bin ich da. Und jetzt gebe ich dir Ruhe. Jetzt gebe ich dir Frieden. Jetzt bin ich mit meiner Hand über dir. Ich glaube, das ist eine Art von Versorgung, was wir wieder neu lernen müssen. Und vielleicht fordert uns Gott auch heraus, mit unseren finanziellen Sicherheiten ihm da auch wieder mehr zu vertrauen. Ihm mehr zu vertrauen, dass er es im Griff hat, wie es weitergeht mit unserer Wirtschaft, wie es weitergeht mit unserer Zukunft, wie es weitergeht mit all den Herausforderungen, vor denen wir alle so stehen. Ich glaube, Gott will dir sagen, hey, ich bin täglich da. Ich gebe dir all das, was du brauchst. Ob das psychisch ist, ob das physisch ist, ob das geistlich ist. Ich bin dein Versorger. Und dann geht er weiter in Vers 4. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jeden, der uns schuldig wird, und führe uns nicht in Versuchung. Ich finde diese Verse besonders. Wir beten die ja so oft runter und es ist so gewohnt, das im Vaterunser für uns. Aber habt ihr euch mal überlegt, was im Vaterunser fehlt? Ich finde, im Vaterunser fehlt zum Beispiel, dass man gegen Krankheiten betet. Im Vaterunser fehlt, dass wir für Frieden in dieser Welt beten. Fehlt irgendwie, oder? Ich weiß nicht, was ihr so an Gebetsthemen habt oder was euch umtreibt, aber da gibt's Themen, die kommen im Vaterunser gar nicht vor. Jesus rutscht sofort auf eine Ebene drüber und sagt, hey, es gibt Dinge in eurer Welt, die sind da wegen der Sünde. Wegen eurer Sündhaftigkeit gibt's Krieg, gibt's kaputte Beziehungen. Wegen eurer Sündhaftigkeit macht ihr eure Umwelt kaputt. Wegen eurer Sündhaftigkeit macht ihr das und das und das. Und er bewegt sich gar nicht auf der Ebene der Probleme, sondern sagt, hey, es gibt eine Ebene drüber. Es gibt diese Ebene drüber, dass wir immer wieder durch das, dass Sünde in unserer Umwelt ist, dass Unvergebenheit da ist, dass es Probleme und Themen gibt, die sich ständig wiederholen bei uns als Menschheit. Und sein Gebet ist, hey, lern zu vergeben. Lern Vergebung auch anzunehmen und Gott Sünde zu bekennen, echte Buße vom Herzen her zu machen und zu sagen, Herr, veränder uns. Komm du siehst, wo wir gebunden sind in Sünde und du kannst uns frei machen. Du bist unser Erlöser. Du bist derjenige, der mir die Kraft gibt, dass ich mein Leben anders leben kann und dass ich raus kann aus sündhaften Verflechtungen, wo ich immer wieder Menschen verletze. Du bist derjenige, der es möglich machen kann. Und helf uns und bewahre uns davor, immer wieder in Versuchung zu kommen. Und führ du uns raus. Das sind ganz viele Sachen, wo nett steht, Herr, mach, dass wir nicht mehr sündigen, sondern hilf uns, führe uns. Da ist Gott derjenige, der handelt in uns. Gott derjenige, der in uns und uns auf einen Weg bringt, wo wir es lernen, Friedensstifter hier zu sein. Wo wir es lernen, Menschen zu sein, die nicht im Streit auseinandergehen, sondern in Versöhnung miteinander leben. Da ist ein großer Punkt, unsere kaputten Beziehungen auf die Reihe zu kriegen. Und all diese Bitten sind Bitten. Und das könnte uns ein bisschen auf eine falsche Spur bringen. Nämlich, dass wir immer, wenn wir zu Gott beten, dass wir immer nur bitten sollen. Bitte mach das, bitte mach das und bitte mach das. Und ich habe vorher schon das Wort Erfüllungsgehilfe benutzt. Man könnte auch sagen Gebetsautomat, dass wir bei Gott unsere Bitten abliefern sollen und dann macht er irgendwie alles. Aber warum sollen wir Gott denn bitten? Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht? Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich so bete, als hätte Gott irgendwas verpasst. So nach dem Motto, Herr, hast du nicht gesehen, dass ich krank bin und dass es mir gerade nicht gut geht? Du hast es mal wieder verpasst, weil du dich um irgendwas gekümmert hast, aber du hast deinen Blick nicht auf mich gerichtet. Du warst nicht bei mir. Und ich habe das Gefühl, ich muss Gott sagen, was er falsch gemacht hat oder wo er nicht geguckt hat, wo er nicht gehandelt hat. Aber ist es so? Gott weiß es doch schon längst, oder? Gott weiß doch schon längst, in was für einer Situation er ist. Hey, wir beten im aaronitischen Segen, dass sein Angesicht über uns leuchtet. Und es macht's. Er ist da über deinem Leben. Er ist gegenwärtig in deinem Leben. Er sieht dich in deinen finstersten und in deinen besten Momenten. Also warum bitten? Ich glaube, dass es hier wieder um Beziehung geht. Ich glaube, dass Gott sich wünscht, dass unser Herz es lernt, ähnlich wie ein Kind, das sich irgendwie wehgetan hat, das weiß, in dem Moment, wenn ich mir wehgetan hat, da renne ich nicht zu irgendjemand, sondern ich renne zu meinem Papa und zu meiner Mama. Ich sage denen, guck mal hier, da tut's weh. Und es ist gar nicht so arg, diese Information, so meistens haben es die Eltern ja gesehen, wenn ein Kind hinfällt, sondern es ist mehr dieses vertrauensvolle Zuwenden, dass ich sage, Jesus, guck mal, so geht's mir gerade. Und ich spüre, wie Jesus da ist, wie seine Nähe mir gut tut, wie es mich tröstet, wie es mich wieder gesund macht, weil er da ist. Es geht, wenn wir Bitten hören im Vaterunser, geht es nicht darum, Jesus zu sagen, guck mal, folgende Information hast du verpasst. Du müsstest mal dich darum kümmern, weil das, da hast du ja wohl weggeguckt. Sonst wäre ja das nicht passiert, oder? Sondern es geht um dieses, Ich weiß, zu wem ich gehe, wenn ich verletzt bin. Ich weiß, zu wem ich gehe, wenn was weh tut. Ich weiß, wo ich hingehe und an wen ich mich wende, wenn ich ein Thema habe. Ich weiß, dass er die einzige Quelle ist, wo es Erlösung gibt, wo es Freiheit gibt von meinen Sünden. Ich weiß, dass er der Einzige ist, der wirklich vertrauenswürdig ist, was meine Versorgung angeht. Und er ist der Einzige, dem all das Lob gebührt. Sein ist das Reich und sein Name soll geheiligt werden. Es geht um Liebe. Es geht um ein vertrauensvolles Zuwenden als Zeichen unserer Liebe zu ihm. Und weil wir wissen, dass er es ist, der uns Gutes tut. Jesus erzählt dann eine spannende Geschichte, die ich ein bisschen aus dem Kopf verloren hatte. Es gibt ja manchmal so Sachen, die hat man nicht mehr so im Schirm, dass die in der Bibel stehen. Die Geschichte dazu gehört. Und das Witzige war, ich habe mich damit über diese Geschichte diese Woche mit Magdalena unterhalten, die jetzt kommt. Und sie hat erzählt, sie hat die in der Kinderstunde, dem Kindergottesdienst in den nächsten Wochen zugeteilt bekommen. Und ihr ging es ähnlich, dass sie gesagt hat, oh, da muss ich mir echt mal überlegen, was das bedeutet oder was das soll. Und wir hören uns ein Gleichnis an, das Jesus kurz danach hier in Lukas 11 erzählt, in Verse 5 bis 8. Und er sprach zu ihnen: Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir 3 Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und er drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder liegen schon zu Bett, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sag euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Jesus redet übers Beten. Jesus macht uns Mut, unverschämt zu ihm zu kommen, unkonventionell, an Punkten zu kommen, wo alle denken, ach, jetzt lass ihn doch in Ruhe oder jetzt stör ihn nicht. Du wächst noch die Kinder. Aber Jesus sagt, nee, bedräng mich. Bedräng mich. Komm zu den ungewöhnlichsten Zeiten und komm unkonventionell zu mir. Und ich glaube, dass das nochmal eine andere Dimension hat für Menschen, die schon lang mit Jesus unterwegs sind und die auch schon lang vielleicht damals im Judentum unterwegs waren. Die wussten, welche Gebete zu welcher Zeit man spricht, wo im Tempel man wie betet und was am Sabbat gesprochen wird. Uns Christen geht's ähnlich. Wir wissen, welche Gebete im Gottesdienst gesprochen werden, welche Worte benutzt werden müssen. Und Jesus sagt, hey, bedräng mich. Komm zur übelsten Zeit, dann, wenn du denkst, es stört. Komm so, wie du bist, komm so, wie du willst und komm ungefiltert vor allem zu mir. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir immer wieder hören müssen. Wir haben am Dienstag im Gebetsabend kurz uns ausgetauscht, wie wir Gebet gelernt haben. Und da haben 1-2 Leute erzählt, dass sie am Anfang das Gefühl hatten, sie können nicht beten, weil sie nicht wissen, welche Worte man benutzen soll. In diese Kerbe haut Jesus hier rein und sagt, hey, es geht überhaupt nicht um die Worte. Es geht gar nicht um die Konventionen. Es geht, dass du drängelst, dass du ein Herz hast, das zu mir will, egal wie viel da im Weg steht, wie viel dagegen sprechen würde. Es ist dunkel, es ist Nacht, die Tür ist schon verschlossen, die Kinder liegen vielleicht auf ihren Matten im Weg. Egal, komm einfach und drängel. Und da wird ein guter Freund sein, der dir die Tür aufmacht, der dich reinlässt. Keine Regularien, sondern das Wissen, dass ein guter Freund sogar mitten in der Nacht die Tür aufmachen wird. Das gibt uns Jesus mit. Es ist nicht irgendjemand, der sagt, so darfst du Gott bedrängen. Es ist Gott selber, der uns das sagt, uns das Beispiel mitgibt. Und er geht weiter dann, ab Vers 9. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und er gibt ihm stattdessen eines Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er ihn um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Diese Verse werden oft benutzt, um Menschen zu sagen, hey, das, was du bittest, wird Gott dir genauso geben. Aber ehrlicherweise steht es da gar nicht drin. Er sagt nur, wenn wir bitten, wird Gott handeln. Wenn wir suchen, wird er sich finden lassen. Hier geht es nicht um die Form, dass genau das passiert, was wir beten und dass Gott uns verspricht, immer wenn ihr genau das betet, dann wird das passieren. Er sagt nur, es wird Gottes Hand bewegen. Er wird handeln. Aber diese Verse sind trotzdem nicht irgendwelche Pillepalle-Verse. Diese Verse sind eine Aufforderung Gottes, dass du niemals aufhörst zu beten. Dass du es zu einer Gewohnheit machst, ihn zu bedrängen. Dass du es zu einer Gewohnheit machst, immer wieder neu zu suchen. Immer wieder neu anzuklopfen. Immer wieder neu zu sagen, Herr, ich möchte, dass du handelst. Ich möchte, dass du eingreifst. Wie wir vorher gesagt haben, dich vertrauensvoll dem Vater zuwenden und zu wissen, er wird handeln. Bitten, suchen, anklopfen, das sind alles ganz aktive Sachen, die wir tun können. Wir reden ja oft über Sein und weniger über das Tun, aber hier geht es wirklich ums Tun. Werd aktiv, bitt ihn, klopf an, such ihn. Das sind Aufforderungen an uns zu sagen, hey, wir müssen uns auf den Weg begeben. Wir müssen anfangen, uns aufzumachen. Es gibt manchmal diese Momente der Gnade, wo Gott uns findet und wo Gott handelt, wo Gott dann in unserem Leben was tut, ohne dass wir jemals dafür gebeten haben. Aber hey, wie viel schöner ist es, wenn wir ihm die Tür aufmachen, wenn wir handeln, während er schon anklopft. Die Offenbarung sagt uns, dass er an unserer Herzenstür steht und anklopft und eingelassen will und mit uns das Mahl halten will. Er will in Gemeinschaft mit uns kommen. Aber hey, du musst die Tür aufmachen. Du musst da auch dafür sorgen, dass die ganzen Sorgen und Nöte, die dich so einnehmen, die dich so wegziehen von Gott, die so viel Platz einnehmen in dir, dass sie ruhiger werden. Du darfst dafür sorgen, dass du Momente hast, wo du mit Gott ins Gespräch kommst, wo dieses Bitten, dieses Suchen, dieses Anklopfen zu einer ganz aktiven Gewohnheit von dir wird. Das ist unser Ziel mit dieser Predigtserie, dass wir wieder neue Gewohnheiten und Rituale entwickeln in unserem Leben, wo Gebet einen Platz hat in deinem Alltag, in deinem Tag. Und am Ende dieses Verses warnt uns Gott nochmal ganz klar vor unserer sündigen Haltung, die wir manchmal entwickeln können. Hey, selbst da, wo wir eigentlich böse sind, wo wir Sünde in unserem Leben haben, selbst wir würden unserem Kind gute Sachen geben. Und er benutzt es als Beispiel zu sagen, guck mal, selbst ihr macht's doch. Warum vertraut ihr mir als Vater nicht? Warum vertraut ihr nicht mir, dass ich euch noch was Besseres gebe? Und hier gibt's auch eine spannende Parallele zu Matthäus. Da wird die gleiche Geschichte in der Bergpredigt erzählt. Und da wird übersetzt, dass Gott uns was Gutes gibt. Lukas setzt dem noch was auf und sagt, es geht nicht darum, dass der Vater uns was Gutes gibt, sondern er gibt uns das Beste. Und das Beste ist die Gegenwart seines Heiligen Geistes. Das ist ein besonderer Vers hier und ich möchte ihn nochmal lesen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Und mein Wunsch ist für uns, dass wir über Gebet nachdenken, dass wir uns neu dem Heiligen Geist zuwenden. Dass wir uns neu dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben, dass er sprechen darf. Er ist dieser Part Gottes, der in unseren Herzen wohnt, der seinen Tempel in uns gebaut hat und sich da ausbreiten will, der da reden will, der da sprechen will in dein Leben hinein. Gib ihm mehr Raum. Wertschätzt es nochmal neu, was es bedeutet, den Heiligen Geist in deinem Leben mit dir zu haben. Dass er dabei ist, dass er reinsprechen will. Dieses größte Geschenk des Heiligen Geistes ist keine Problemlösung unserer Nöte und Sorgen. Es ist nicht in erster Linie, dass wenn der Heilige Geist da ist, dass unsere Nöte und Sorgen alle gelöst werden. Wir haben vorher im Vorgebet über Weltfriede geredet. Bloß weil der Heilige Geist in deinem Leben ist, wird es nicht sofort Weltfrieden geben. Aber der Heilige Geist bedeutet uns noch so viel mehr. Wenn der Heilige Geist Raum kriegt in deinem Herzen, dann schenkt er dir Trost statt Verzweiflung, die du vielleicht in deinem Herzen trägst. da verändert sich was in dir, in deiner Seele. Wenn der Heilige Geist mit dir ist, wirst du merken, dass du seine Weisheit und seine Führung bei dir hast, statt dass du hilflos irgendwie getrieben wirst durch Umstände. Der Heilige Geist will dir Kraft schenken für deinen Alltag, statt Resignation und Aufgabe. Er ist der, der Mut schenkt, der zu dir spricht und der dir Hoffnung gibt, wo Hoffnungslosigkeit herrscht. Gib ihm Raum. Das ist dieses Geschenk Gottes, das er uns ihn geschenkt hat und dass wir ihm Raum geben dürfen in unserem Leben. Ich merke, dass all diese Themen, die uns so umtreiben, wollen diesen Raum, den der Heilige Geist nehmen will in deinem Leben, klein halten. Und ich merke, dass der Heilige Geist ganz oft zu mir sehr, sehr leise spricht. Und wenn ich es zulasse, dass die ganzen Nöte und Sorgen meiner Welt, ob die privat sind, ob das geopolitische Themen sind, was auch immer, ob das Druck im Geschäft ist, wenn ich es zulasse, dass die zu laut werden, dann höre ich die Stimme vom Heiligen Geist nicht. Ich muss immer wieder in diese Ruhe Gottes kommen, wo er sprechen darf, wo seine leise Stimme durchdringt und für mich plötzlich laut wird und für mich Kraft entwickelt. Ich weiß nicht, was du gerade so merkst, was deiner Seele gerade nicht gut tut in deiner Umwelt. Aber ich spüre, dass wir in der Krise unserer Seelen stecken. Als Gesellschaft, als Menschen. Wir sind Getriebene. Wir sind an so vielen Stellen von Medien, von vielen Nachrichten, von Negativschlagzeilen Getriebene. Und wir brauchen so dringend, dass diese Stimme vom Heiligen Geist lauter wird in uns. Wir brauchen diese Momente der Ruhe. Wir brauchen diese Momente, wo er anfangen darf zu sprechen, wo er dir neue Zukunftshoffnung gibt, wo er neu dir Kraft schenkt, wo er dir neu auch sagt, ich bin in Kontrolle, ich hab's im Griff. Und wenn die Welt noch so verrückt sich dreht, ich bin da, und zwar jetzt, in deinem Leben, und ich gebe dir Kraft, genau für diesen einen Tag. Nächsten Tag wenden wir uns wieder dem Heiligen Geist und sagen, Herr, jetzt ist Tag 2, ich brauche schon wieder deine Kraft. Und jetzt ist Tag 3, ich brauche schon wieder deine Kraft. Er gibt uns jeden Tag wieder neu die Kraft, die wir brauchen für den einen Tag. Und ist bei dir und mit dir. Ich will noch mal kurz zusammenfassen und mit uns zusammen drauf gucken, was uns diese kurzen 13 Verse in Lukas sagen können. Wir können von Jesus lernen, wie er betet, und er will es uns beibringen als seinen Jüngern. Wir können lernen, dass wir Orte brauchen, wo wir uns zurückziehen in eine intime Gebetssituation mit Jesus. Hey, es ist gut, mit anderen zu beten, und das hilft uns, Dinge zu lernen. Dinge zu lernen im Miteinander, an dem anderen zu sehen, was hat der für eine Gebetsbeziehung zu Gott? Das will ich auch. Da können wir miteinander unterwegs sein. Aber vielleicht braucht es auch, dass du dir neu vornimmst, wo ist dieses stille Kämmerlein von dir? Wo ist dieses Zurückgezogensein mit Jesus? Und wo gibst du dem Platz in deinem Alltag? Wenn du ein Morgenmuffel bist wie ich, dann bringt es vielleicht nichts, wenn du eine halbe Stunde früher aufstehst. Vielleicht musst du dir andere Momente suchen. Vielleicht brauchst du eine Vormittagspause, wo du eine halbe Stunde zur Ruhe kommst. Oder eine Mittagspause, wo du nach dem Essen kurz noch mal eine Viertelstunde spazieren gehst mit Gott. Such dir Momente, wo du dich zurückziehst. Mach dir einen schönen Ort. Mach dir einen Marker in deinem Kalender. Such dir irgendeinen guten Sessel, wo du dich wohlfühlst und wo du zur Ruhe kommen kannst. Such dir einen Moment, wo Gebet Raum hat und alles andere ruhiger werden muss. Mach auf jeden Fall dein Handy aus, lass dich nicht ablenken und such ein stilles Kämmerlein, das wirklich ruhig ist, wo dich kurz mal nichts stören darf. Und dann lass dich inspirieren von den Themen des Vaterunsers. Gott auf die Eins, erst dann kommt tägliche Versorgung, erst dann kommt unsere Sündhaftigkeit. Okay? Und dann, wir dürfen ihn bedrängen. Hör auf, irgendwelche religiösen Vorstellungen von Gebet zu pflegen. Man muss doch und man muss folgende Worte benutzen und so muss es funktionieren. Und man darf nur, wenn man erst dankt und dann bittet, hey, Jesus sagt uns, bedräng mich. Mach's mitten in der Nacht, auch wenn die Tür verschlossen ist und wenn die Kinder schon schlafen. Egal, komm zu mir, bedräng mich. Sei jemand, der völlig alle Konventionen über Bord wirft und einfach zu mir rennt. Und Wir dürfen ihm vertrauen. Er wird handeln. Er, wenn wir ihn suchen, wenn wir ihn bitten, wenn wir anklopfen, er wird auftun. Er wird der Handelnde sein. Er wird dir seinen Geist schenken, mit dem ein Gebetsleben in dir mehr und mehr belebt werden darf. Ich möchte dich einladen, dass du dich mit uns als Gemeinde die nächsten Wochen auf den Weg machst. Dass du dich im Privaten, im stillen Kämmerlein auf den Weg machst. Vielleicht ist es auch eine neue Aufgabe für dich, dir dienstags von 19 bis 20 Uhr einen Blocker in deinen Kalender zu setzen, mit uns zu beten. Vielleicht kommst du am ersten Montag des Monats zum Israel-Gebet, um da mit Menschen zu beten. Vielleicht suchst du dir zwei Freundinnen, mit denen du einfach nur eine WhatsApp-Gruppe gründest und sagst, hey, da schreibe ich rein, wenn ich Gebet brauche, und ihr schreibt rein, wenn ihr für mich betet. Ich habe seit vielen Jahren die Angewohnheit, dass ich einmal die Woche mit zwei Pastorenfreunden bete. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt. Und hey, das tut so gut zu wissen, da wo mein Gebet aufhört, da wo ich keine Worte finde, da haben andere für mich Worte. Die beten für mich und ich lerne an ihrem Gebetsleben, lerne ich was für mich. An ihrer Intimität mit Gott, die färbt ab auf mich. Ich brauche ab und zu Momente, wo ich keine Lust zu beten habe, wo ich niedergeschmettert bin, wo ich von den Sorgen und Nöten so bedrängt bin, dass alles nur noch schlimm ist und alles nur noch Katastrophe ist. Da brauche ich Menschen um mich herum, die mich dann an der Hand nehmen und sagen, komm, wir segnen dich jetzt. Und es wird schon. Gott wird's machen. Er wird eingreifen. Er wird handeln. Ich glaube, auch du brauchst das. Und wenn du niemand hast, mit dem du so beten kannst, dann such dir jemand. Werd aktiv. Fang an, die Gebetspartnerschaften zu gründen. Und wenn dir das zu schwer ist, dann komm zum Gebetsabend. Da ist ein ganz leichter Einstieg, einfach dabei zu sein, zuzuhören, mitzubeten. Herr, lehre uns beten. Das ist mein Wunsch. Und ich hoffe, dass es auch zu deinem Wunsch wird die nächsten Wochen. Sonst musst du jetzt nochmal 6 Predigten anhören die nächsten Wochen. Und ich hoffe, dann wird es irgendwann zu deinem Wunsch. Dürft ihr als Lobpreisteam nach vorne kommen und ich möchte dich einladen, dass du so einen inneren Schritt gehst. Dass du so einen inneren, erstes Aufstehen in dir gehst und sag, ja Herr, ich möchte mehr Gebet in meinem Leben. Ich möchte wieder neu diese Intimität mit dem Vater. Und wenn du das willst, dann steh mit mir auf und ich möchte mit euch beten. Und dann gehen wir in den Lobpreis. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns nicht ein vorformuliertes Gebet gegeben hast mit dem Vater unser, sondern dass du uns Themen gegeben hast, wo du sagst, hey, betet da entlang und das wird euch gut tun. Dass du uns auch nicht gesagt hast, ihr müsst so und so im Tempel aufschlagen, müsst euch vorher so und so reinigen, sondern wir dürfen zum unmöglichsten Zeitpunkt dich bedrängen. Und wir dürfen vertrauensvoll kommen und sagen, aber Vater, Papa, kümmere du dich, weil wir wissen, bei dir sind unsere Nöte, unsere Sorgen am besten aufgehoben. Danke, Jesus, dass du immer wieder unser Gottesbild, unser Weltbild zurechtrückst, uns gesund machst in unserem Denken über dich und über die Welt und über die Sorgen und Nöte. Und Jesus, ich möchte beten, dass du jetzt deinen Heiligen Geist neu über diese Gemeinde ausgießt. Dass wirklich ein Geist des Gebets, ein Geist von Offenbarung deiner Nähe und deiner Intimität über uns als Gemeinde liegt in den nächsten Wochen. Herr, da wo Sorgen und Nöte so viel Raum einnehmen wollen in unserem Herzen, in unserer Seele, da beten wir, Herr, dass du wächst in uns. Dass du Raum bekommst in unserem Alltag, in unserem Kalender, in unserem Aufbau, in unseren Ritualen von unserem Tag. Dass du Zeiten bekommst, wo du sprechen darfst. Jesus, ich möchte bitten, dass du das Wunder tust, dass wir in all dem Getriebensein immer wieder ruhig werden. Dass unsere Seele in deinen Frieden und in deine Ruhe eintaucht und wir von dir hören. Jesus, ich möchte beten, dass da, wo Lügen des Teufels da sind, dass du nicht handelst, dass du es nicht gehört hast, dass du nichts mitbekommen hast, dass dich unsere Sorgen und Nöte gar nicht interessieren. Herr, dass diese Lügen des Teufels durchbrochen werden, durch deine Liebe und deine Nähe und deine Güte. Jesus, ich möchte beten, dass wo Menschen das Gefühl haben, ich höre doch nichts von Gott, dass du direkt in ihre Herzen hineinsprichst. Herr, das Größte, was wir haben können, das Größte, was du uns geschenkt hast, ist dein Heiliger Geist, ist deine Nähe in uns. Du bist nicht mehr fern, sondern du bist bei uns, jeden Morgen neu. Und du gibst uns all das, was wir brauchen, um den einen Tag gut zu schaffen. Danke, Heiliger Geist, dass wir uns neu deiner Nähe aussetzen dürfen und dass dein Heiliger Geist uns begleitet und bewahrt, dass dein Heiliger Geist uns Kraft gibt. Danke, Heiliger Geist. Schaff du neu Raum in uns. Hilf du uns, die Dinge aus unserem Herzen zu drängen, die uns schwer machen, die uns müde machen. Und gib uns neu deine Hoffnung und deine Zukunftsaussichten. Lass uns kurz einfach noch leise sein vor ihm. Ich glaube, dass Gott gerade sprechen will in Herzen, dass er ganz persönlich zu dir reden will. Wir wollen uns einfach noch ein paar Sekunden Zeit nehmen, leise zu sein. Und befehl deinen Gedanken, sich jetzt nicht zu drehen um irgendwas, sondern richte dich auf Gott aus, dass er hineinsprechen darf in dein Leben.